Die Mordtat in der Rue Morgue. Im Jahre 1800, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es genau war, verlebte ich den Frühling und einen Teil des Sommers in Paris und lernte dort einen Herrn Auguste Dupin kennen. Dieser junge Mann stammte aus einer guten, man darf wohl sagen, sehr bekannten Familie, war aber durch eine Reihe widriger Umstände so arm geworden, dass darunter sein Lebensmut zusammenbrach und er sich weder um eine Stellung in der Welt noch um die Wiedergewinnung seines Vermögens bekümmerte. Seine Gläubiger hatten ihm aus Gefälligkeit einen kleinen Rest seines väterlichen Vermögens gelassen, von dessen geringen Zinsen er bei äußerster Einschränkung notdürftig seinen Unterhalt bestreiten konnte. Natürlich musste er auf alles irgendwie Entbehrliche verzichten. Und Bücher, die man ja in Paris leicht erhalten kann, waren sein einziger Luxus. Wir trafen uns zum ersten Mal in einer kleinen Buchhandlung in der Rue Montmartre. Und der Zufall, dass wir beide gerade nach demselben, seltenen und merkwürdigen Buch suchten, brachte uns näher zusammen. Von da ab verkehrten wir immer häufiger miteinander. Ich interessierte mich sehr für seine Familiengeschichte, die er mit dem ganzen Freimut eines Franzosen, der von sich selber spricht, erzählte. Ich war auch erstaunt über seine ungeheure Belesenheit und vor allem entzückte mich die wilde Glut und die lebendige Frische seiner Fantasie. Für die Studien, die mich in Paris fesselten, musste die Gesellschaft eines solchen Mannes von unschätzbarem Wert sein. Ich gestand ihm das ganz offen, und wir kamen schließlich überein, während meines Aufenthaltes in Paris zusammenzuziehen. Da meine Vermögensumstände besser waren als die seinigen, so hatte er nichts dagegen, dass ich die Wohnung mietete und in dem Geschmack, der zu unserer beiderseitigen, fantastisch trüben Stimmung passte, einrichtete. Es war ein altes, verfallenes, wunderlich aussehendes Haus in einem abgelegenen und trostlosen Teil des Faubourg Saint-Germain, das lange Zeit wegen eines Aberglaubens, um den wir uns nicht kümmerten, leer gestanden hatte. Es war ein Glück, dass die Welt nichts von dem Leben, das wir dort führten, wusste. Man hätte uns sonst für Wahnsinnige, wenn auch vielleicht für Wahnsinnige harmloser Art, erklärt. Wir hielten uns ganz abgeschlossen und empfingen nie Besucher. Ich verheimlichte allen meinen früheren Bekannten meine neue Adresse und Dupin war schon seit Jahren in Paris ein Unbekannter geworden. Wir lebten also ganz allein für uns. Mein Freund hatte eine wunderliche Vorliebe für die Nacht. Er schwärmte direkt für sie und ich teilte bald diese bizarre Neigung wie alle anderen, so dass ich mich auch seinen seltsamsten Einfällen widerstandslos überließ. Zwar konnte die Göttin der Dunkelheit nicht immer bei uns verweilen, aber wir schufen uns künstlich ihr Reich. Schon beim ersten Morgendämmern schlossen wir die schweren Fensterläden unseres alten Hauses und zündeten eine Reihe stark parfümierter Kerzen an, die nur ein gespenstisches und mattes Licht verbreiteten. Dann überließen wir uns ganz unseren Träumen. Wir lasen, schrieben und plauderten, bis uns die Uhr verkündete, dass die wirkliche Dunkelheit gekommen war. Arm in Arm schlenderten wir nunmehr durch die Straße und setzten die Unterhaltung des Tages fort. Oder wir machten ausgedehnte Streifzüge bis tief in die Nacht hinein und suchten inmitten der seltsamen Lichter und Schatten der übervölkerten Stadt nach ungewöhnlichen geistigen Eindrücken, wie sie ein ruhiges Beobachten bietet. Bei solchen Gelegenheiten musste ich immer wieder über die hervorragend scharfe analytische Denkkraft Dupins staunen. Wenn er eine Gelegenheit fand, sie auszuüben oder mir gar Proben davon zu zeigen, so machte ihm das ein großes Vergnügen, wie er selbst gern eingestand. Er rühmte sich mir gegenüber mit einem leisen kichernden Lachen, dass für ihn alle Menschen Fenster in der Brust trügen und bewies mir dann sofort seine Behauptung durch eine wahrhaft verblüffende Kenntnis meiner geheimsten Gedanken. Sein Benehmen war bei solchen Gelegenheiten kühl und unpersönlich. Seine Augen blickten ins Leere, während seine sonst so volle Tenorstimme in einen Diskant überging, der unangenehm geklungen hätte, wenn nicht die ganze Aussprache so behutsam und deutlich gewesen wäre. Wenn ich ihn in solchen Stimmungen sah, dann musste ich an die alte Theorie von den zwei Seelen im Menschen denken und ergötzte mich an der Vorstellung eines doppelten Dupin, wovon der eine aufbauend und der andere zersetzend dachte. Eines Tages, als wir gemeinsam die Abendausgabe der Gazette des Tribunaux durchsahen, erregte der nachfolgende Artikel unsere Aufmerksamkeit. Außergewöhnliche Mordtat. Heute Morgen gegen 3 Uhr wurden die Bewohner des Quartiers Saint-Roch durch ein anhaltendes, schreckliches Geschrei aus dem Schlafe geweckt. Das Geschrei kam offenbar aus dem 4. Stock eines Hauses in der Rue Morgue, das ganz allein von einer Madame L'Espanaye und ihrer Tochter Mademoiselle Camille L'Espanaye bewohnt wird. Nachdem man eine Zeit lang vergebens versucht hatte, auf gewöhnliche Weise in das Haus einzudringen, wurde die Haustür mit einer Brechstange erbrochen und 8 oder 10 Nachbarn traten, begleitet von 2 Polizisten, hinein. Inzwischen hatte das Schreien aufgehört, aber als die Gesellschaft die ersten Treppenstufen hinaufeilte, unterschied man 2 oder mehrere raue Stimmen, die wütend miteinander stritten. Und zwar schien das aus dem oberen Teil des Hauses zu kommen. Beim Erreichen des 2. Stockwerks waren auch diese Laute verstummt und alles blieb vollkommen still. Die Gesellschaft zerteilte sich jetzt und eilte von einem Zimmer zum anderen. Endlich gelangte man im 4. Stockwerk in ein großes, nach hinten gelegenes Zimmer, dessen Tür mit Gewalt erbrochen werden musste, da sie von innen mit einem Schlüssel verschlossen war. Hier bot sich nun ein Bild dar, das jeden Eindringenden mit Entsetzen und Grauen erfüllte.